Martin?
Ja?
Ich habe eigentlich nur eine einzige Frage an dich.
Oha.
Bist du wirklich noch Martin Dietrich?
Oder bin ich etwa nicht?
Das weiß ich nicht. Das musst du doch wissen.
Existenzfragen.
Oh. Existenzfragen ist ein gutes Stichwort heute. Es geht heute um Existenzfragen. Herzlich willkommen zu eurem existenziellen Filmpodcast, das Filmmagazin.
Für große Fragen und große Antworten hoffentlich.
Mit wem? Antworte.
Ja, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt noch das so sagen kann. Ne?
Ich habe deinen Namen ja schon gesagt. Dann sage ich, ich bin eigentlich Lukas Görlach, aber wer weiß das schon so genau? Aber
wer weiß das schon?
Dieses ganze Hin- und Hergeplänkel, das wird sich gleich noch aufklären, wenn wir sagen, worüber wir sprechen. Aber erstmal noch nicht. Erstmal haben wir noch so ein paar typische Mitteilungen, die wir immer zu machen haben. Also die Info, worum es hier geht, also um Filme und Serien, die habt ihr schon bekommen. Wahrscheinlich hattet ihr die schon vorher. Wer wir sind, haben wir beantwortet. Dann müssen wir noch sagen, wie ihr euch hier beteiligen könnt. Das ist nämlich auch immer ganz wichtig an dem Podcast.
Richtig. Es gibt nämlich Kommentare bei YouTube unter anderem. Da könnt ihr uns auch sehen, wenn ihr unsere Gesichter da beim Sprechen sehen wollt. Ich habe gehört, das kommt ganz gut an im Internet oder zumindest manchmal. Ansonsten gibt es natürlich auch Möglichkeiten auf filmmagazin.org. Das ist unsere Webseite, wo man auch unsere Folgen findet. Dort gibt es auch immer Kommentarmöglichkeiten. Dort findet ihr dann auch unseren Mail-Kontakt, wenn ihr uns auch so schreiben wollt. Ansonsten sind wir natürlich auch auf Instagram oder auf Threads zugegen. Da könnt ihr uns auch jederzeit erreichen.
Ganz genau so ist es. Und was ihr auf YouTube auch sehen könnt, ist meine kleine tiny Tasse.
Die ich heute habe. So, die Espresso-Tasse.
Ist wirklich niedrig. Ja, ich bin jetzt auf den Espresso-Trip gekommen. Finde ich wirklich toll, vor allem wenn es so fortgeschrittene Zeit ist wie heute für unsere Verhältnisse. Und
weil zum Gegensatz zum Kaffee, der hat dann irgendwie so ab 16, 17 Uhr hat der sein Ende. Aber so ein Espresso, der hat das irgendwie so vom Standing her und vom Image, den kann man halt um 23 Uhr auch noch trinken. Ja, oder halt 18 Uhr.
Ja, also das ist... Vor allem, wenn man mal so einen kleinen Boost braucht, auch wenn da weniger Koffein drin ist als in normalem Kaffee. Denkt ja immer, das ist so ein Shot. Man denkt ja immer, das ist so ein Shot, aber das stimmt gar nicht. Kann ich nur empfehlen. Unrelated, ein bisschen, aber vielleicht auch nicht ganz. Wird sich noch alles aufklären, worum es geht. Es geht heute tatsächlich, haben wir öfter über Serien geredet, sagen wir es mal so, weil wir auch einige Serien geschaut haben und auch einige große Serien rausgekommen sind, muss man sagen. Wir haben aber auch über Filme ab und zu mal geredet wieder, wird auch wieder häufiger, es kommen auch wieder mehr Filme und bessere Filme ins Kino. Aber wir haben auch lange nicht mehr über eins meiner Lieblingsthemen geredet. Und zwar ein Anime hat man schon lange nicht mehr. Und die letzten Male war jetzt auch nicht wirklich so ein richtig guter dabei. Also wo ich gesagt habe, so das ist jetzt wirklich ein Knaller. Das würde ich heute gerne ändern und habe meinen allerliebsten Lieblingsanime mitgebracht, der wirklich gut ist, trust me. Ich werde erklären, warum in dieser Folge. Ich werde aber auch erklären, warum es Netflix wieder verbockt hat. Denn wir hatten jetzt so vor ein paar Folgen schon mal über die neue Avatar-Serie gesprochen, wo sie quasi, wie sie es immer so gerne machen, ein schon bestehendes Ding genommen haben und da jetzt eine Realserie draufgepackt haben. Und daran kläglich gescheitert sind. Da haben sich einige beschwert, dass wir zu viel zu mäkeln gefunden haben. Mag sein. Ich habe heute auch wieder viel zu mäkeln. Aber sie haben es wieder verkackt. Muss man wirklich einfach sagen. Und das mit viel, viel weniger Budget als mit Avatar.
Gut, dann hat man zum Beispiel mal die Ausrede.
Leider
kein Geld dafür.
Ganz ehrlich, am Geld hat es nicht gelegen. Am Geld hat es nicht gelegen. Auch das werde ich erklären. So, genug des Teasers jetzt. Es geht um eine Serie, die heißt im deutschen Titel Parasite Kiseiju. Das ist aber der Originaltitel, der Manga-Titel. Den seht ihr jetzt auch. Zumindest den ersten Band halte ich in die Kamera, wenn ihr YouTube am Start habt. Wenn nicht, guckt gerne mal rein. Ist ein Manga, der ist schon etwas älter, kommt von Hitoshi Iwaki oder Hiwaaki und ist 1988 losgegangen tatsächlich, lief dann bis in die 90er und hat ein paar Erzählfiguren drinne, die uns bekannt vorkommen werden, weil sie eben auch prägend oder zumindest Anime Manga-Schauern, Manga-Lesern bekannt vorkommen werden, weil viele das auch kopiert haben. Aber nicht nur die, es ist auch relativ klassische, es gibt auch relativ klassische Erzählmuster, die auch Hollywood hatte und immer noch hat, die da eine Rolle spielen. Auch dazu gleich mehr. Vielleicht erstmal grob, um das abzureißen, wann das kam, habe ich schon erzählt. Die deutsche Variante des Mangas zumindest kam erst 2016 hier bei uns auf den Markt. Also den Manga gab es bei uns gar nicht lange. Den gab es eben auch noch nicht auf Deutsch oder zumindest nicht legal und verlagsvertrieben auf Deutsch, als der Anime 2014 rauskam. Also 20 Jahre, quasi über 20 Jahre, nachdem der Anime, nachdem der Manga beendet wurde. Ich werde das noch ein paar Mal durcheinander bringen. Heute gewöhnt euch dran, ist auch wieder spät. Und die erst auf Japanisch mit Untertiteln und die deutsche Synchro kam dann 2018 raus. Es gab 2014 und 2015 jeweils einen Live-Action-Film, also insgesamt zwei japanische Live-Action-Filme und jetzt eben seit diesem Jahr, 2024, eine Netflix-Serie und zwar eine koreanische Netflix-Serie. Sechs Folgen.
Live-Action. Hm.
Auch Live-Action.
Realdarsteller. Ist auch ganz interessant, genau. Weil da so ein bisschen Trend auch von Netflix gerade, die auch mit One Piece, Avatar und davor ja Cowboy Bebop, ja immer wieder jetzt darauf setzen, erfolgreiche, bekannte Animes auch im Realen umzusetzen und so nochmal quasi mit die Nostalgie anzuzapfen. Das aber meistens oder halt sehr, sehr schwer ist, da nochmal sieht, wie schwierig es ist, das zu übertragen auf reale Darsteller und Darsteller, diese Sprache des Animes und des Mangas zu übersetzen. Deswegen ja sehr gespannt, wie es jetzt hier gelungen ist.
Ja, nicht.
Spoiler.
So viel habe ich ja schon angekündigt. Wobei ich gleich vorweg schicken will, an der Serie ist nicht alles schlecht. Also ich finde, sie ist nicht so ein totaler Reinfall, wie sich Avatar für mich angefühlt hat, aus unterschiedlichen Gründen, aber sie ist auch nicht so gut. Warum? Spreche ich gleich drüber. Jetzt müssen wir uns erstmal kurz, wer von euch YouTube hatte, sieht das sehr interessante Coverart der Folgen. Wir sehen quasi eine Hand und in dieser Hand ist ein Mund und ein Finger hat ein Auge. Auf dem zweiten Cover, das ich hier noch habe beispielsweise, nur dass man mal so einen kleinen Eindruck bekommt, sieht man auch einen Kopf von einem Menschen und der splittet sich so ringförmig auf. Also man hat so ein bisschen, kriegt schon so einen kleinen Eindruck. Es geht wohl um irgendwas, was auch ziemlich gory ist. Bisschen Body-Horror, vielleicht brutal. Es gibt auch noch ein anderes Bild von dieser Hand. Da sind dann der Daumen und der Mittelfinger sind jeweils eine Klinge und der Zeigefinger hat wieder ein Auge und in der Handfläche ist wieder ein Mund. Und warum das so ist, ja, das sind die Parasiten. Also der Titel Parasite oder Kiseiju im Original kommt eben nicht von ungefähr. Die Welt ist von Parasiten befallen und das passiert sowohl im Manga beziehungsweise Anime. Ich werde jetzt in Zukunft sagen im Original, weil die sich inhaltlich nicht wirklich unterscheiden. Also Manga und Anime sind ungefähr gleich. Ein paar Unterschiede gibt's, erzähle ich dann noch. Und den Netflix-Serie. Die gehen beide damit los, dass sich so komische, naja, sie sehen aus wie Sporen, große, dicke Sporen, die so ein bisschen so Tennisball groß sind, auf der Welt verteilen, aufplatzen, also im Prinzip wie Eier und da kommen so kleine Würmchen raus und befallen Menschen, eben Parasiten. Und wir lernen dann in beiden Fällen relativ schnell, dass die Parasiten eigentlich die in die Menschen eindringen und in ihre Gehirne reingehen, ihre Gehirne fressen, beziehungsweise ihre ganzen Köpfe fressen. Das hängt so ein kleines bisschen von der Übersetzung ab. Und damit auch die Kontrolle über den restlichen Körper übernehmen, aber den Menschen eben töten. So, das ist das große Ziel. Das erklärt auch, warum sich diese Köpfe so aufsplitten, weil das ist der eigentliche Körper des Parasiten, sag ich mal. Bleiben also dabei aber immer am
The Thing von John Carpenter, wenn man daran denkt.
So ein kleines bisschen, genau. Ja. Und sie brauchen aber, das ist ganz wichtig, sie brauchen aber den Wirtskörper zu überleben. Also wenn dieser menschliche oder zumindest das, was vom Menschen übrig ist, Körper stirbt, dann stirbt auch oder dann verdorrt auch der Parasit. Jetzt habe ich hier kleine.
Guck mal, Siri ist horrormäßig.
Elektroprobleme.
Ist das Licht ausgegangen? Ich weiß nicht, ob das ein kleines Zeichen ist. Ist denn wirklich das noch Luca? Also das ist ja schon der Parasit, der zu mir spricht.
Wer weiß. Also die Mithörenden von euch, die werden sich gerade wundern, was hier los ist. Hier blinkt auf jeden Fall mein Licht, mein eines Licht. Ich mache das einfach mal aus. Sieht doch auch ganz cozy aus hier.
Hat ein bisschen was Düsteres.
Ja, hat ein bisschen was Düsteres.
Im schwarzen Loch gefangen.
Ja, das stimmt. Also jetzt hier ist die Düsterkeit ausgebrochen. Egal. Wir sprechen weiter über Parasite. Und ich war dabei stehen geblieben, wie das funktioniert. Und das ist aber bei beiden gleich. Das lernen wir in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, lernen wir das in den beiden Vorlagen hier kennen über die ersten paar Folgen oder über die erste Folge. Ich werde jetzt mal weitermachen mit dem Original, weil das ist vielleicht ganz gut, das so abgetrennt voneinander zu erklären, um zu verstehen, wie unterschiedlich die beiden sind. Denn Netflix hat es nicht so gemacht wie bei Avatar und hat versucht, sozusagen die Main Story weiter zu erzählen oder neu zu erzählen, sondern sie haben sozusagen eine ganz andere Geschichte erzählt, die aber im gleichen Universum oder mit den gleichen Vorzeichen spielt, sage ich mal, also eben mit diesen Parasiten und tun das eben dann auch in Korea. Aber beim Original in Japan folgen wir einem, wie das oft so ist, einem ja Hochschüler, Highschool-Student, Shinichi Izumi, der eben, und das auch ganz am Anfang, von einem Parasiten befallen wird, aber das passiert nachts und der Parasit, er bemerkt den Parasiten, flippt sozusagen aus, rennt quasi in seinem Zimmer rum. Der Parasit springt deswegen, kommt deswegen nicht direkt an den Kopf, sondern geht in, sozusagen in die Hand und er ist geistesgegenwärtig, er hat mit Kopfhörern geschlafen und bindet sich damit den Arm ab. Das heißt, der Parasit kann nicht unter der Haut, ist ganz schön eklig, kann nicht unter der Haut hoch zum Kopf kriechen und irgendwann muss er dann sozusagen aufgeben, weil die haben offenbar nicht unendlich Energie, diese Parasiten, und übernimmt eben die rechte Hand von Shinichi. Damit steigen wir auch ein und dann am nächsten Tag denkt natürlich Shinichi erstmal, ja okay, das war wahrscheinlich irgendein ganz weirder, irrer Albtraum. Ja, ist es aber nicht. Auch das findet er relativ schnell heraus, als sozusagen immer komischere Sachen passieren in seinem Umfeld mit seiner Hand. Sie fühlt sich taub an und irgendwann fängt sie auch an, mit ihm zu reden. Ja, und wir lernen auch diesen Parasiten in Shinichis Hand relativ gut und relativ schnell kennen. Er kriegt auch dann einen Namen, er heißt Migi, das heißt eigentlich nur rechts übersetzt, weil rechte Hand, obviously. Ja. Lustige Hintergrundgeschichte, in Amerika die erste Ausgabe des Mangas wurde gespiegelt, damit man sie nicht von hinten nach vorne wie in Japan üblich lesen muss und dann ist natürlich auch alles seitenverkehrt und deswegen hieß die in der ersten Version des Mangas, ich glaube in den 90ern, hieß er Lefty in der USA-Version, aber das nur nebenbei. Okay. Genau, wir sind dann kurzzeitig zumindest in einem normalen Highschool-Setting. Es gibt ein Love Interest, das er hat. Er hat eine ganz gute Freundin irgendwie und in dieser Welt bewegen wir uns dann. Dabei bleibt's aber nicht. Also es ist dann nicht so eine Serie, die dann die ganze Zeit in einer Highschool spielt und es ist im Prinzip eine Art Slice of Life, nur eben mit komischen Monstern, sondern es wird relativ schnell relativ ernst, sag ich mal. Denn auch andere Menschen werden befallen. Keiner so wie Shinichi, also sozusagen halb, der mit seinem Parasit in irgendeine Symbiose treten muss. Also die beiden sind sozusagen aufeinander angewiesen und voneinander abhängig. Und das weiß der Parasit auch, der übrigens kein Mitgefühl hat, das ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, diese Parasiten haben keine Emotionen, keine Gefühle, kein Mitleid und sie fressen Menschen, das habe ich ganz vergessen, sie fressen Menschen. Das ist sozusagen das kleine Problem mit den Parasiten, weil wenn die jetzt einfach irgendwie Gurken essen würden, dann, oh mein Gott, dann wären es halt irgendwelche Gurken essen, dann gut, hätten sie Menschen erstmal gegessen.
Ne? Deswegen, der Brandenburger, der Lausitzer.
Na, kurbel den Verkauf an, aber ja, sie fressen Menschen, das ist ein bisschen doof. Migi nicht, denn er lebt zu 100% von dem, was Shinichi ist. Also sozusagen, er lebt in Symbiose, wie ich schon gesagt habe, mit Shinichi. Und
hat er aber eine richtige Persönlichkeit oder ist das so ein bisschen so ein Schwarm, die sozusagen alle eigentlich eine...
Nein, die können sich gegenseitig spüren, also die können sozusagen Wellen wahrnehmen, das wird auch später noch wichtig und dann sozusagen sagen, okay, hier in 200 Metern entfernt sind da Leute, sind da andere meiner Art, im Anime sagen sie immer andere meiner Art, der Manga ist ein bisschen komisch übersetzt, da heißen sie Kollegen, da ist ein Kollege.
Arbeitskollege.
Das ist ein Kollege von mir.
Oh. Der musste diese Woche 3 Menschen fressen. Das
ja, ja,
so viel,
der Arme.
So viel zu tun.
Der Arme. genau, aber es ist zumindest am Anfang nicht so eine Art Schwarm und die finden sich auch, man merkt dann auch stückchenweise, dass die selber herausfinden müssen erstmal, was sie überhaupt da suchen. Sie scheinen im Moment oder am Anfang nur ein Ziel zu haben und zwar Menschen zu töten. Irgendwas hat ihnen sozusagen diesen Befehl mit auf den Weg gegeben, was wissen wir erstmal nicht. oder das kann ich vielleicht so weit spoilern, werden wir auch nie so richtig erfahren zumindest, weil man sagt jetzt nicht irgendwie, Gott hat denen gesagt, was irgendwie die Runde gemacht hat, also zumindest jetzt auch, ich glaube sogar im Teaser von Netflix war das der Fall, dass das Aliens seien. Es wird, glaube ich, auch bei Netflix so dargestellt. Ich hatte allerdings ein Interview mit dem Mangaka gefunden und ihn hat das ehrlich gesagt überrascht, diese Interpretation. Diese tennisballgroßen Sporen, die fliegen zwar vom Himmel runter, aber er meinte zumindest, er hat sich das eher so wie Windbestäubung vorgestellt. Ne? Die können also auch von der Erde sein. Es muss nicht zwangsläufig Aliens sein, so wird es aber an vielen Stellen dargestellt, nur um das mal auszuräumen. Zählt auch sozusagen in die Horror-Science-Fiction-Sparte das Ganze, hat aber ein bisschen mehr bei sich. Ich will gar nicht so viel spoilern, weil diese Serie, dieses Original hat so viele spannende Plotpoints und Drehungen und Wendungen. Wenn man davon eine wichtige vornimmt, dann nimmt man dem so ein bisschen den Spaß. Also ich kann das wirklich vorbehaltlos empfehlen, muss ich sagen. Challenge me on that. Ist wirklich mein absoluter Lieblingsanime, den ich auch ehrlich gesagt noch ein kleines bisschen besser als den Manga finde, als die Vorlage, aber das dazu später mehr. Ich will erstmal ganz kurz auf das, was sich Netflix da gedacht hat, eingehen. Netflix hat die Serie anders genannt, also sie heißt auch Parasite. Also die Anime-Serie heißt Parasite the Maxim, keine Ahnung warum. Und diese Serie jetzt heißt Parasite the Grey, also die Grauen. Wir lernen dann auch später, dass die Grauen eine Anti-Parasiteneinheit sind.
Und die gab es auch schon im Anime oder Manga?
Nein.
Schon was Erstes, was neu ist.
Ja, wir bewegen uns sozusagen in dieser Serie ein bisschen. Und wir sind ja auch in Korea, ne? Also es kann natürlich sein, dass die Länder einfach das anders mit dieser Bedrohung umgehen, sage ich mal. Das ist allerdings so eine ganz kleine, verschworene, frisch gegründete Truppe, muss man sagen. Also auch da sind die Parasiten wirklich erst da gerade aufgetaucht, wenn die Serie einsetzt. Und wir haben auch einen Hauptcharakter, eine Hauptcharakterin, und zwar Yong-Soo-In ist eine Kassiererin, ich glaube Mitte 20, arbeitet dort und hat irgendwann eine Auseinandersetzung mit einem Kunden, der ihr dann nachstellt, sie verfolgt und dann tatsächlich umbringt, aber kurz bevor sie stirbt eben und in so einem Feld dann liegen bleibt, kommt eben so ein Parasit und bemächtigt sich ihrer, hat aber offenbar, und auch das lernen wir in der ersten Folge schon, hat aber ein Problem, denn er ist sozusagen in einen sterbenden Körper hineingegangen und muss den erstmal reparieren, und das verbraucht so viel Energie, dass er ihr Gehirn nicht vollständig übernehmen kann. Da sind es übrigens die Gehirne und nicht die ganzen Köpfe. Ich weiß auch nicht warum. Das heißt, so halb und halb. Klingt erstmal wie eine ganz interessante Prämisse. Ist
aber
es auch.
Wenn man sich die Prämisse mit der Hand haben sie dann sozusagen gar nicht umgesetzt, sondern so ein bisschen.
Nein,
verändert.
Mit der Hand ist es ja so, dass du sozusagen zwei separate Figuren hast, die miteinander auch reden können. Bei den beiden gestaltet sich das Ganze ein bisschen schwieriger, denn während die eine wach ist, kann die andere nicht wach sein. Und sie können sich sozusagen, das ist ein ganz interessantes Vehikel, sie können sich sozusagen nur über Nachrichten in einem Buch oder so austauschen. Ja, ne? Die eine ist wach, schreibt was auf und die andere liest es dann sozusagen.
Ja, ja. Und das ist ein bisschen wie bei Call Me By Your Name.
So ein kleines bisschen,
ja, allerdings. Das ist der Grund, warum, es ist ein bisschen ein anderer, aber zumindest die Mechanik ähnlich, dass dann Charaktere sozusagen nur über Nachrichten im Nachhinein sprechen können.
Ja. Allerdings ein bisschen vergessen dann im Laufe der Serie, leider. Also wirklich leider, weil ich fand, das war eine große Stärke. Sie haben sich auch so ein paar andere Sachen bedient, die ich jetzt aber nicht vorwegnehmen will, weil man dann aus dem Original relativ viel spoilert. Also man erkennt schon die Grundlage natürlich total wieder, allein schon wegen diesen kämpfenden Köpfen. Ach ja, die kämpfen gegeneinander, habe ich auch noch nicht erwähnt. Ne? Die können diese Klingen eben auch machen und dann gibt es spannende Kämpfe, die übrigens auch in der
Netflix-Serie zwischen den Parasiten.
Auch, ja, naja, klar, weil also unser Shinichi beispielsweise im Original, der ist ja ein Guter. Und die anderen Parasiten, die wollen ihn auch an vielen Stellen eben einfach töten, weil er abnormal ist oder weil sie Angst vor ihm haben, weil er eben komisch ist und so weiter. Und in der Netflix-Serie ist es auch ähnlich. Die macht es ein bisschen anders, indem man sozusagen relativ schnell in eine Art Politik einsteigt, würde ich mal ganz vorsichtig sagen. Das passiert im Original nur ganz, ganz, ganz langsam. Also die Parasiten, die finden sich relativ schnell zusammen in der Netflix-Serie und gründen so eine Kirche. wo dann Parasiten dazugehören.
Okay.
Und also unter dem Deckmantel, sie verstecken sich unter dem Deckmantel einer Kirche und dann gibt es eben diese kirchenähnliche Organisation und eben die Grauen, die gegen sie kämpfen. Gibt noch ein bisschen Backstory, es gibt noch einen netten alten Polizisten, der damals Yeong-Soo-In vor ihrem Vater, der sie geschlagen hat, gerettet hat, der jetzt auch sozusagen sie beschützt und langsam herausfindet, was mit ihr los ist. Kim Chul-Ming heißt der. Es gibt auch noch einen, ja, das verrate ich jetzt nicht. Und es gibt noch einen jungen Typen, wo sich dann so eine leichte Romance anbahnt, die aber nie auserzählt wird zwischen Yeong-Soo-In und ihm, der aber so ein, ja, so ein typischer, was soll ich sagen, so ein etwas niedrig gestelltes Bandenmitglied ist, der dann aber in Ungnade fällt bei seiner eigenen Bande, weil er einen Auftrag verkackt und dann liefern sie ihn aus und dann ist er auch auf der Flucht und dann sind sie zusammen auf der Flucht aus unterschiedlichen Gründen und ja. Gemacht wurde das Ganze, wie gesagt, in Südkorea, das hatten wir ja auch schon mal im Filmmagazin mit Jinro, auch einer japanischen Manga-Vorlage, die in Südkorea umgesetzt worden ist, auch von Netflix umgesetzt worden, also es scheint so ein Ding zu sein. Die hat, wie gesagt, auch weltweit relativ viel Einfluss gehabt, Parasite. Und gedreht wurde oder Regie geführt hat Yeon Sang-ho, der wird einigen was sagen, der hat nämlich Train to Busan gemacht, also einen ziemlich guten Zombie-Horrorfilm, würde ich sagen. Einen, der zumindest Spaß gemacht hat, ich weiß gar nicht, wann das war, 2015 oder so, 16,
ungefähr, ja.
irgend sowas. Also eigentlich sind die Vorzeichen relativ gut gewesen und ich will nochmal vorab sagen, es ist nicht ganz schlecht. Also es ist durchaus unterhaltsam. Es ist nur aus unterschiedlichen Gründen absolut nicht auf einer Stufe mit der Vorlage. Was in der Netflix-Adaption als Action ganz gut funktioniert, als Hauptmerkmal dieser Serie, also diese Action im Prinzip als Hauptmerkmal, ist in dem Original nur Beiwerk. Also es geht nicht vordergründig um die Action. Es gibt ein paar coole Action-Szenen, auf jeden Fall ein paar coole Kämpfe und so. Also man kommt, wenn man das mag, auf jeden Fall auch auf seine Kosten, aber das ist nicht die Hauptsache. Eigentlich geht's um persönliche Veränderungen. Es ist natürlich auch irgendwo eine Allegorie auf die Pubertät. Das merkt man an ganz vielen Stellen immer wieder. Eine große Veränderung, die in einem stattfindet. Was passiert, wenn man sich selber verändert, wenn man sich selber nicht mehr darüber im Klaren ist, wer man eigentlich ist, wenn man auf der Suche nach sich selbst ist. Das ist ein wichtiges Thema. Ein anderes ganz, ganz wichtiges Thema der Serie ist Trauer. Wie man mit Trauer umgeht, wie man mit Traumata umgeht, wie man Trauer verarbeitet. Dann dieses große Ding, was ich schon kurz angesprochen habe, diese philosophische Frage, was sind eigentlich Menschen? Was bedeutet es eigentlich, ein Mensch zu sein? Wie unterscheiden wir uns von Tieren? Unterscheiden wir uns eigentlich von den Parasiten? Das ist immer wieder so ein zugrunde liegendes Muster. Ne? So, das wird dann öfter von den Parasiten oder von Migi in dem Fall die Frage gestellt, na hallo, ihr zerhackt hier Schweine und Rinder und esst die. Für euch ist das vielleicht ganz normal, weil ihr die als nieder anseht, aber für die Schweine seid ihr auch Monster. So, wie wir für euch Monster sind. Und wir fressen auch nur euch am Ende. Ist es eine Frage Umweltschutz. Es geht auch hintergründig ziemlich um Umweltschutz. Das ist sozusagen der Ansatzpunkt. Der ist auch so ein bisschen, da haben schon öfter drüber gesprochen, der ist schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Das würde ich aber dieser 80er-Jahre-Vorlage jetzt nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Also dieses Thema, wenn wir nur halb so viele Menschen wären, dann würde es der Welt besser gehen am Ende. Auch das liegt da nur ganz rudimentär zugrunde, sagen wir, oder ist da nur der Auslöser. Oder was da mitschwingt. Aber wie gesagt, ne, Ende der 80er ist es, glaube ich, auch noch relativ on vogue gewesen, dieses Thema. Heute ist man da, glaube ich, ein Stückchen weiter. Aber wir haben dann auch zum Beispiel eine Parasitin, die ein Kind bekommt, die ein Kind gezeugt hat mit einem anderen Parasiten, weil die untere Hälfte, sag ich mal, kopfabwärts, ist ja menschlich. Das heißt, sie bekommt ein ganz normales, menschliches Kind. So. Und dann? Was macht das jetzt? Ja. So, ne? Und dann habe ich das, was hatte ich auch schon kurz gesagt, was mir in der anderen Serie ein bisschen zu schnell geht, auch die Parasiten, die so langsam in die Politik einsickern, weil sie eben merken, ah, okay, wir können uns unsere Nahrungsquellen, Menschen, leichter suchen bzw. verschleiern, wenn wir Macht haben, auch politische Macht haben. Ja, also das sind für mich so die Hauptthemen dieses Grundmaterials, dieser Originalgeschichte, ne? Das ist eben in den Mangas auch schon so.
Und wie viel hat's davon dann wirklich in die Real-Action-Serie geschafft.
Komm ich gleich zu. Ich finde vor allem an dem Material noch sehr gut, dass diese auch die Entwicklung zwischen den Charakteren, dass sich Beziehungen zwischen den Charakteren enorm verändern und das in wirklich kurzer Zeit. Also es sind von diesen Bänden, die ich gezeigt habe oder die ich gesagt habe, das sind kurze Bände, die liest man in deutlich unter einer Stunde. Ne? Das, wie viel werden das sein? 200 Seiten sind keine Zeichenzeilen drauf, ist aber wie gesagt gezeichnet, ne? Ein Manga. Sind 8 Bände, also nicht sonderlich viel. Also irgendwie, weiß ich nicht, 100 Kapitel vielleicht. Dann hat man eine 24-teilige Anime-Serie gemacht, also 24 mal 25 Minuten. Das ist jetzt auch nicht sonderlich viel. Und in der Zeit hast du wirklich ein Wild Ride, ne? Und ganz viele Charakterentwicklungen, ganz viele Entwicklungen von Figuren. Du hast ganz kurze Plots, die im Prinzip nur so 1 bis 3 Kapitel lang sind, die spannend sind, die actionreich sind und die zur Hauptgeschichte beitragen, aber trotzdem auch relativ abgeschlossen sind. Du hast übergreifende, längerfristige Plots, die so 10, 15 Kapitel andauern können und du hast eben diese ganz große, umfassende Gesamthandlung und das macht es total spannend zuzugucken, das finde ich an keiner Stelle langweilig, nur zuzugucken, auch zu lesen. Und der Anime macht eben, der verbessert aus meiner Sicht nochmal das Originalmaterial, weil er den anpasst. Wie gesagt, er ist über 20 Jahre später rausgekommen, 25 Jahre später rausgekommen. Da hat man jetzt nicht nur tolle, also richtig gute Animationsqualität, sondern man kann natürlich actionmäßig, musikmäßig hat man da noch mal tief in die Trickkiste gebrochen. Aber man hat eben auch so ein paar Sachen, die vielleicht Ende der 80er noch einen anderen Stellenwert hatten, hat man noch so ein bisschen verändert. Die Liebesgeschichte ist deutlich besser gemacht im Anime. Also es ist wirklich eine richtig tolle, mehrere eigentlich tolle Liebesgeschichten. Und man hat vor allem auch den Zeichenstil, no offense, dem Originalautor, aber auch da hat sich ja viel getan in den letzten 30 Jahren, so wie man eben Sachen zeichnet, man hat das ins Heute geholt. Ne? Es ist nochmal deutlich definierter, feiner, schöner gezeichnet als der Manga. Und die ganze Serie, und das macht sie eben, finde ich, besonders attraktiv für mich, sie hat so eine emotionale Schwere, ne? Ich sag nur, Folge 5 und Folge 12 sind so wichtige Wendepunkte, die nicht so leicht verdaulich sind. Und also es ist ganz krass. Hätte es den Anime schon während meiner Jugend gegeben, ich wäre da, glaube ich, nicht drauf klargekommen. So. aber wie gesagt, kam er erst 2014. Ich habe den da dann geguckt. Ich hatte den dann die deutsche Variante 2018, als sie rausgekommen ist, geguckt. Ich habe es jetzt nochmal geschaut und gelesen. Ich finde ihn wirklich richtig gut. Und daran kann eben für mich zumindest, die Netflix-Serie nicht anschließen. Also vieles von dem, worüber ich gerade gesprochen habe, das hat die Netflix-Serie einfach nicht. Ne? Die Charakterentwicklung ist ehrlich gesagt so lala. Das sind Talking Heads meistens. Die Szenen sind nicht gut geschrieben. Ne? Es wird ganz viel Development über das gemacht, was Charaktere sagen. Ich empfinde das so. Das, was wir oft an deutschen Filmen und Serien kritisieren, passiert eben da auch. Das Verhältnis zwischen Hauptfigur und ihrem Parasiten wird aufgrund dieses besonderen Modus, den die beiden haben, wird banal. Also es gibt eigentlich nur eine Szene, wo sie sich so richtig miteinander unterhalten, als sie ohnmächtig sind. Im Kopf sozusagen findet die statt. Das war es dann aber auch schon so richtig an tiefgreifender Kommunikation. Das alles leidet auch unter der Action, dass es immer wieder ein Actionbanger sein muss und man kommt kaum dazu, mal drüber nachzudenken oder tiefgründigere Fragen zu erörtern und erzählt aber gleichzeitig auch diese ruhigeren Parts der Geschichte extrem behäbig. So,
man schafft nicht zu langsam, jetzt nicht wie bei Avatar, ja, dass man also, zu gehetzt durchgeht, ja, sondern hier
genau
zu,
beides. Es ist eine komische Mischung aus beidem. So. Man schafft's aber auch nicht, ne? Also die Serie und auch das Original lebt sehr davon, dass man Charaktere auch sterben lässt, ne? Charaktere, die man lieb gewonnen hat. Also das hat nicht Game of Thrones zuerst gemacht, haben die auch nicht zuerst gemacht, aber das gab's eben schon lange. Und ich finde immer, es ist wichtig, wie man das erzählt, ne? Das kann eine Figur sein, die gerade erst eingeführt worden ist, die aber trotzdem, wo es einem trotzdem wehtut. Das kann aber auch eine Figur sein, die schon seit 12 Folgen dabei ist, wo es einem aber egal ist. Und die haben's auch da nicht hingekriegt, wenn eine Figur stirbt, das einfach so zu erzählen, dass es mich berührt hat, haben sie einfach nicht geschafft. Und wie gesagt, ich habe das Original jetzt nochmal geschaut und gelesen und da hat es wieder hingekriegt, mich zu berühren. Ne? Zum dritten Mal dann. Das ist schon nicht selbstverständlich. Vieles von dem, was die Netflix-Serie macht, hat man schon in anderen Science-Fiction-Sachen 100-mal gesehen, muss man sagen. Und am Ende habe ich mir dann so gedacht, okay, zum Glück hat das nur 6 und nicht 8 Folgen, weil ich weiß nicht, ob ich dann nicht mittendrin aufgehört hätte. Ne? Also 6 Folgen ist noch gerade so unterhaltsam. Aber so grundlegend finde ich, ist die Serie einfach nichts Besonderes. Ne? Sie tut nicht weh. aber sie macht eben auch nicht mehr. Und am Ende hat man sich sogar dazu herabgelassen, und das ist, fand ich dann wirklich schade, am Ende so ein bisschen so ein Kennste-Kennste-Moment zu machen, und den nehme ich jetzt einfach vorweg, weil es mir ehrlich gesagt scheißegal ist. Die letzte Szene ist, da hat man dann sozusagen die Chefin von den Grauen, die auf einen gut aussehenden jungen Mann trifft, der sich selbst als Journalist bezeichnet, der etwas über die Parasiten weiß, und sie geben sich die Hand. Er gibt natürlich die rechte Hand und Shinji Izumi vor. Und sozusagen, man geht mit diesem, kennst du den noch? Das ist der aus dem Original. Geht man raus aus der ersten Staffel, und das ist wirklich schäbig. Und man schreibt dadurch auch noch einen Logikfehler rein. Es kann sein, dass ich das falsch finde, aber der Shinji, den wir da sehen, der ist kein Schüler mehr. Der ist offenbar nach Korea schon gekommen dann. Und das ergibt keinen Sinn, wenn man den Verlauf der Originalserie, und wenn man weiß, wie viel die Menschen am Ende der Originalserie über die Parasiten wissen und den Stand hat, wie viel die am Ende von der Netflix-Serie über die Parasiten wissen. Das ist unerklärlich. Es sei denn, zwischen Japan und Korea findet überhaupt kein Austausch statt. Ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Gehen die Großaufnahmen auf Japan ein in der Serie? Was da passiert?
Nee, gar nicht.
Das wird also gar nicht dann wirklich nur fürs Ende, für so ein Cameo, wo man nochmal eine zweite Staffel dann irgendwie anteast.
Genau, weiß ich nicht, ob die schon bestätigt ist, aber man hat es auf jeden Fall, also anscheinend, man hat es anscheinend drauf angelegt natürlich, man hat sie so geschrieben. Ich weiß auch nicht genau, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich in die zweite Staffel nochmal reinschauen würde, da würde ich sagen, okay, wenn sie dann nur ein bisschen was draus gelernt haben aus den Fehlern, dann kann das ganz gut sein. Also es ist noch nicht bestätigt, es ist noch nicht raus, ob es eine geben wird. Hat mal schnell nachgeguckt. Genau, also das fand ich so ein bisschen schade, und es hat sich dann, auch wenn sie nicht ganz so schlecht ist, hat sich trotzdem irgendwie wie so ein Arschtritt angefühlt, weil man hat wieder so ein Ding nur zu so einer Vorlage gemacht. Um Geld zu verdienen, würde ich sagen, um wieder was rauszuhauen und nicht um ein gutes Material, um einem guten Material auch eine gute Serie folgen zu lassen. Dabei weiß ich, also es ist ja nur eine Mutmaßung, ne, woran das liegt. Netflix macht das öfter, aber jetzt auch zu sagen, es liegt nur an Netflix, ist natürlich auch unfair, weil das sind Studios, die das produzieren. Wie gesagt, der Regisseur hat bewiesen, dass er eigentlich gute emotionale Geschichten auch erzählen kann. Wo da nun am Ende der Knackpunkt war, an welcher Stelle das ganze Projekt gescheitert ist oder ob das Drehbuch vielleicht schon irgendwie doof war, keine Ahnung. Kann man nur spekulieren, wird man nicht rausfinden.
Ja, aber ich finde zumindest die Entscheidung eigentlich an sich, die ist ja nicht ganz die falsche, dass man sagt, okay, man adaptiert jetzt nicht 1:1 den Manga oder den Anime, sondern will eine eigene Geschichte in der Welt erzählen. Das ist ja meistens, das funktioniert ja meistens ganz, ganz, ganz gut, weil man dann halt eben nicht diesen ständigen Vergleich hat, hey, wir adaptieren eigentlich nur, was ihr schon kennt und was wahrscheinlich schon eh besser ist oder damit nicht mithalten kann, weil es halt nicht mit einer Nostalgie gegen die nicht ankämpfen kann. Ja. Deswegen finde ich das an sich auch immer eine sehr sympathische und meistens auch die richtige Entscheidung. Aber es kann natürlich dann trotzdem nach hinten losgehen.
Ja, ja. Also sehe ich ganz genauso. Ich fand, dass sie das woanders spielen lassen, nicht nur woanders, sondern auch mit einer anderen Figur. Und sozusagen, das bietet sich ja auch an, zu sagen, ne, diese Parasiten sind auf der ganzen Welt untergekommen. Jetzt gucken wir uns halt einfach mal ein anderes Land aus, eine andere Geschichte aus, wie das dort vonstatten geht alles.
Ja, aber unterscheidet sich Korea da sehr von Japan an sich, visuell oder von der Herangehensweise, dass man wirklich sagt, das haben sie wirklich in ein anderes Land und eine andere Kultur umgeformt?
Ja, das kann ich nicht hundertprozentig einschätzen. Natürlich unterscheidet es sich sehr. Also das Original, das spielt in einer Kleinstadt, also für japanische Verhältnisse eine Kleinstadt, 500.000 Einwohner wird mal an irgendeinem Punkt gesagt. Und es switcht so ein bisschen hin und her zwischen diesen, also sozusagen zentralen Orten in dieser Stadt, und viel spielt in diesen, ich würde es mal, japanische Vororte, die man so kennt, ne, wo um die Häuser so höhere Mauern drum sind, wo aber trotzdem Familien in einem kleinen Haus leben und so weiter, also nicht irgendwie in einer Großstadt. Und Parasite the Grey spielt auf jeden Fall schon in einer Großstadt. Also es ist auch, ich weiß gar nicht, ob der Name der Stadt irgendwann mal gesagt wird. Ich glaube, er wird gesagt, ist aber auch eine kleinere Großstadt, aber es ist schon eher urban. Beziehungsweise spielt es viel ein Hafen, Müllkippe, also so ein bisschen außerhalb schon, ne? Und das haben sie aber im Anime tatsächlich ein bisschen rausgenommen. Das ist im Original stärker auch so, dass das an so verlasseneren Orten spielt. Wobei man da vielleicht auch sagen kann, man wollte das vielleicht auch dann einem anderen Publikum zugänglicher machen, ne, in dem Anime, sag ich jetzt mal, und hat das dann so ein Stück weiter in die Stadt reingeholt. Ne, da könnte man nochmal separat debattieren, was diese Orte zu bedeuten haben und was diese Veränderung von Orten zu bedeuten hat. Ja, am Ende war ich dann doch enttäuscht, aber es hat mir wenigstens den Anlass gegeben, mal über Parasite zu sprechen. Das wollte ich nämlich schon lange mal machen.
Das ist zumindest das einzig Gute dabei. Aber ja, das ist ja dann keine Vollkatastrophe oder so, oder ganz
nee.
Und einfach so ein bisschen egal, klingt das ja, so ein bisschen.
Was ja auch eine Vollkatastrophe ist, ganz ehrlich.
Könnte man auch sagen, aber ja, das ist irgendwie dann nochmal, das ist so, an sich ist ja nicht grundlegend schlecht oder so, aber es lässt dann irgendwie kalt, gerade wenn man, natürlich interessant, wie hat das jetzt jemand gesehen, der jetzt die Vorlage eben nicht kennt, für den das erste Mal ist mit diesem Material, ob da nochmal andere Emotionen geweckt werden, wenn man eben nicht diesen Vergleich hat, auch wenn es seine eigene Geschichte erzählt, aber trotzdem mit der Vorlage ja spielt. Wenn man die jetzt gar nicht kennt, wäre natürlich dann spannend. Wenn ich mir das jetzt angucken würde, ob das dann...
Schaust du doch an und sagst mir.
Kann ich dir gerne sagen. Ich hatte, glaube ich, aber zumindest ein paar Ausschnitte gesehen auf Social Media, wo ein paar dieser Transformationen von den Köpfen dann, glaube ich, oder so, die sich dann in die Parasiten verwandeln, gezeigt wurde. Das wurde so ein bisschen herumgegangen, aber nicht mehr als das. Deswegen weiß ich auch immer nicht. Ich verstehe auch nicht ganz diese Strategie von Netflix immer unbedingt, dann so halbgar so beliebte Franchises dann nochmal so umzusetzen. Ich meine, es ist dann durchaus spannend, dass es dann halt hier wieder Südkorea adaptiert und macht, weil das ja scheinbar wirklich eine häufige Transferleistung ist, die schon ein paar Mal stattgefunden hat. Mhm. Auch mal ganz, ganz spannend, obwohl die Länder ja eigentlich jetzt sich nicht so positiv unbedingt gegenüberstehen, aber doch kulturell ein paar Gemeinsamkeiten herrschen, dass man sagt, okay, man adaptiert da häufiger Material. Aber ja, es ist immer so vergebene Chance und ich weiß immer nicht, ob man da super viel Geld immer reinsteckt und am Ende wird es immer nichts, damit es halt bloß für die Content-Schleifmaschine und Mühle funktioniert, aber da am Ende dann wieder untergeht im Algorithmus und ein paar Leuten empfohlen wird, die halt Animes gerne schauen, aber dann eigentlich so ein spannendes Material, das so ein bisschen verschenkt ist.
Ja. Ich finde, es ist verschenkt, weil auch gerade diese tieferen Fragen werden ja so gut, die werden mal erwähnt, ne? Aber die werden so gut wie gar nicht angesprochen. Ja. Ne? Es gibt nicht diese Debatte, die philosophische fast schon Debatte. Und da macht eben der Anime einen guten Mix, finde ich, und erreicht, glaube ich, auch ein breiteres Publikum. Also ich würde mal sagen, der durchschnittliche Shonen Jump oder Shonen Anime Schauer fühlt sich von der Serie genauso angesprochen oder könnte sich von der genauso angesprochen fühlen wie jemand, der eher so ein paar nachdenklichere, deepere Vibes braucht, ohne dass ich das ausschließen muss. Ne? Es gibt ja nicht nur den einen oder die andere. Ja, wie gesagt, schaut euch lieber das Original an. Das Problem an der ganzen Geschichte, das gibt es aktuell nicht mehr irgendwo. Das ist auch ganz komisch, hat sich Netflix offenbar nicht gesichert oder nicht sichern können.
Das machen sie aber sonst meistens wirklich.
Das machen sie sonst. Meistens hat mich auch ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Es gibt es im Moment nur auf Crunchyroll und da auch nicht die deutsche Übersetzung. Also offenbar hängt die deutsche Übersetzung gerade im im Blu-ray-Vertrieb. Also man kann es sich kaufen. Aber man kann auch mitlesen, also auch die japanische ist toll synchronisiert, gerade Migi ist cool, eine coole Stimme auf Japanisch bekommen. Oder man kann es ja auch lesen, auch das ist okay, aber wie gesagt, ich finde den Anime nochmal deutlich besser. Ja.
Okay.
So viel dazu.
Dann also keine wirkliche Empfehlung. Aber ja,
man kann es gucken, wenn man mal Popcorn-Zeug haben will, dann kann man sich's anschauen. Mhm. Ich auch nochmal vielleicht noch ganz kurz über die visuelle Geschichte. Die koreanische Geschichte ist natürlich jetzt keine so eine High-Class-Produktion. Also man sieht schon, dass die Köpfe von den Monstern animiert sind und so weiter. Das lässt sich schon deutlich erkennen. Ich fand vor allem erstaunlich, hatte dann nochmal kurz so ein Vergleichsvideo geguckt. Ich fand erstaunlich, wie wenig. Oder also es ist schon ein bisschen besser als die 2014, 2015er Real-Life-Adaption in zwei Filmen in Japan, aber so richtig viel weiter aus dem Uncanny Valley rausgekommen sind sie auch nicht seitdem. Ja, was aber auch nicht so schlimm. Also es wäre nicht mein größter Kritikpunkt, weil da kann man sich drauf einlassen, finde ich.
Okay. Ja, gut, dann also sozusagen zwei Empfehlungen für zwei andere Werke und eine kleine Mini-Empfehlung für die Serie, wenn ihr zumindest was nicht so Anspruchsvolles vielleicht haben wollt. Gut, dann haben wir noch News.
Ja, mehrere heute sogar tatsächlich.
So, mehrere.
Ja. Vielleicht die aktuellste erstmal, die ist von heute, wir nehmen am Freitag auf, 26. April. Es wurde bekannt, dass ein bekannter deutscher Regisseur gestorben ist, schon ein bisschen früher, ich glaube,
Verhoeven.
Vor einer Woche. Verhoeven, genau, vor paar Tagen schon gestorben, glaube ich, zum 22. April. Die Weiße Rose war, glaube ich, sein bekanntester Film. War verheiratet mit Senta Berger, ganz berühmte Schauspielerin. Und ist jetzt bekannt geworden, dass er eben gestorben ist. Sicherlich ein großer deutscher Name. Ist so.
Ja, ist mit 86 Jahren, glaube ich, war es. Ne? Ich hatte sein Sohn ist, glaube ich, Simon Verhoeven, müsste das sein. Genau. Ist ja auch Regisseur.
Ja.
Deswegen auf jeden Fall da. Herzliches Beileid. Aber ja.
Es gab noch ein paar andere Sachen. Es ist einiges vor Gericht passiert diese Woche, muss man sagen, beziehungsweise noch nach unserer Aufnahme letzte Woche. Ich fange vielleicht vorne an. Es gab ein Urteil, und zwar ist die Verantwortliche am Set von Rust, also das war dieser Film, wo die Kamerafrau versehentlich sozusagen erschossen worden ist, also wo sich ein Schuss aus einer vermeintlich nicht geladenen Filmwaffe, nicht scharf geladenen Filmwaffe gelöst hatte. Das ist, glaube ich, schon 2 Jahre her jetzt. Die ist jetzt verurteilt worden wegen involuntary manslaughter, heißt das, glaube ich, in den USA.
Wer ist da verurteilt worden?
Die Ausstatterin, die Waffenausstatterin, die Hannah.
Also nicht Guterres Alec Reed. Baldwin, der
Nein, Alec Baldwin ist ja auch angeklagt sozusagen als derjenige, der den Abzug betätigt hat, aber das läuft noch, das Verfahren, soweit ich weiß. Da ist auch noch kein endgültiges Urteil gesprochen, aber sie ist jetzt sozusagen verurteilt worden. Für dieses Involuntary Manslaughter gibt es nicht so richtig eine deutsche Entsprechung. Am ehesten übersetzen kann man es, glaube ich, fahrlässigem Totschlag. Es gibt in Deutschland fahrlässige Tötung und Totschlag, aber nicht beides zusammen, aber es ist sozusagen so ein bisschen fahrlässige Tötung, würde ich sagen. 18 Monate Haft war es, glaube ich. Also es war das Höchstmaß der Strafe, das es für sie gab. Genau, und Alec Baldwin, wie gesagt, weiterhin vor Gericht. Es gab noch eine andere Meldung, und zwar wurde ein Urteil aufgehoben gegen Harvey Weinstein. Der ist ja mehrfach verurteilt worden, muss man sagen, weil er Sexualverbrechen begangen hat. Das kann man trotz der Aufhebung dieses Urteils noch sagen, denn es ist sozusagen ein Urteil aufgehoben worden wegen Verfahrensfehlern. Also es ist quasi...
Also jetzt nicht dass er freigesprochen wurde, dass er das doch nicht begangen hat, sondern genau. Verfahrensfehler beim Richter.
Ja. Gericht hat gesagt, so wie ihr diese Verhandlung geführt habt, wie ihr dieses Verfahren geführt habt, das war nicht in Ordnung. Also es fällt sozusagen eine 23-jährige Haftstrafe fällt weg bei ihm, aber er bleibt weiterhin im Gefängnis, weil er hat ja noch eine andere 16-jährige Haftstrafe, auch wegen Sexualverbrechen, und die fällt nicht weg, und deswegen bleibt er weiter im Gefängnis, und jetzt muss man eben sehen, ob man das nochmal wieder aufnimmt, das Verfahren.
Ja. Es ist wohl auch jetzt nicht, also so wie ich es bisher gelesen habe, ist der Verfahrensfehler vom Richter, dass er da irgendwelche Zeugen eingeladen hat und besprochen hat und mit aufgenommen hat, dass das nicht ganz zulässig war. Das war auch eine sehr knappe Entscheidung.
Weil die mit dem Fall an sich nichts zu tun hatten.
Genau, ja. Also das klingt so, als ob man das, glaube ich, zumindest, wenn man es doch mal aufnimmt, wenn man diesen Fehler korrigiert, dann ist das, glaube ich, wieder aktiv wird. Aber dadurch, dass er eh für viele Jahre ins Gefängnis sitzen soll und auch noch ist, glaube ich sowieso, dass er wahrscheinlich sein Leben lang die Freiheit nicht mehr sehen wird. Deswegen ist es wahrscheinlich sozusagen dem Fall vielleicht sogar gar nicht mal so wichtig. Natürlich ein symbolischer Akt, ganz groß, ganz wichtig auch dafür, was hier passiert ist, dass dann dieses Urteil und dass dieses Machtsystem, dieses männliche Machtsystem, das halt eben Täter schützt, dass das eben immer noch auch aktiv ist und dass man hier eben sieht, dass diese eigentlich Kleinigkeit, war zumindest meine Einschätzung und als Nicht-Jurist, aber halt auch die Einschätzung von Artikeln, die ich gelesen habe, dass das jetzt schon eine recht harte Entscheidung war, das hier aufzuheben und halt mit dieser symbolischen Außenwirkung rauszugehen und zu sagen, hier, Harvey Weinstein hat zumindest ein Verfahren wurde aufgehoben oder ein Gerichtsurteil, dass man sich das hätte schon sehr gut überlegen müssen, aber dass das hier eben dieses System, was immer noch herrscht, das Täter eben schützt, dann doch eben stärker ist, dass das schon ein Rückfall ist, wo man eigentlich dachte, man ist jetzt mittlerweile weiter. Deswegen mal schauen, wie das dann Ganze weitergeht. Das ist auf jeden Fall, weil es ja der MeToo-Fall ist, schlechthin.
Dieses Branding ausgelöst hat, sage ich mal, die Bewegung gibt es ja eigentlich schon länger, aber also ich sag mal in Hollywood dieses MeToo-Branding ausgelöst hat und diese Bewegung nochmal amplifiziert hat. Auf der anderen Seite, ich kenne mich mit dem amerikanischen Justizsystem, vor allem wie es sich in den letzten Jahren verändert hat, nicht gut genug aus. Ich hätte in Deutschland hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, wenn es einen Verfahrensfehler gab, dann gab es einen Verfahrensfehler und dann ist es so. Aber wie gesagt, man liest ja immer wieder auch Sachen über das amerikanische Justizsystem. Vor allem in den letzten Jahren, was dann verändert wurde, wo man vielleicht so ein bisschen das Vertrauen auch verlieren kann. Also ich kann es nicht einschätzen, aber es
sieht nicht gut aus, sagen wir mal so. Es sieht
irgendwie nicht gut aus, ja. Es bleibt so ein Fahrerbeigeschmack auf jeden Fall, dass man das jetzt wieder zurückdreht und im Prinzip sagt, naja gut, also wir bezweifeln jetzt nicht, dass das stattgefunden hat, aber wir ziehen das alles in Frage, Ja, Ruminum, da sollen sich Juristinnen und Juristen mal drüber auseinandersetzen. Also Filme wird da wahrscheinlich hoffentlich nie wieder machen.
Ja, ich glaube, da kann man wirklich Hand ins Feuer legen. Ein Film wird er nicht mehr verantworten in seinem Leben. Ob er nochmal wirklich in Freiheit kommt, ist, glaube ich, auch ein dickes Fragezeichen. Würde ich auch mal vermuten, dass das andere Urteil immer noch rechtskräftig ist, würde ich das mal auch schwer bezweifeln. Aber mal schauen, was da noch passiert.
Amerika ist immer für eine Überraschung gut.
Das stimmt.
So, sind wir durch, oder? Für heute. Es gab noch so einen Unfall an dem Set von Eddie Murphy irgendwie, aber da sind ein paar Leute verletzt worden, aber man weiß noch nichts Genaues. Also eine Second Unit war das. Das passiert immer wieder.
Leider.
Ja. Okay, dann sind wir durch. Wünschen euch eine schöne Woche.
Ja.
Und hören uns dann in einer Woche wieder beim Filmmagazin. Bis dahin.
Macht's gut.
Tschüss. Lasst euch nicht von Parasiten beißen. Tschüss.
Außer ihr wollt's. Dann ist okay.
Außer ihr wollt's.